Grüß Gott zu Kernöl für die Seele, dem Podcast der Evangelischen Kirche in der Steiermark. Wir sind unterwegs auf den schönen Wegen des Lebens in der schönen Steiermark. Heute machen wir Halt in Graz. Ich bin Superintendent Wolfgang Rehner und freue mich auf das Gespräch mit Diana Materi. Grüß Gott.
Grüß Gott, hallo, danke für die Einladung.
Wir wollen uns jetzt unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen vorstellen und wir machen das mittels einer kleinen Fragerunde oder zwei kleine Fragerunden so unter dem Titel Wahr oder Unwahr. Bitte schön.
Sehr schön, sehr nette Begrüßungsrunde. Wahr oder Unwahr? Bei Schachschulmeisterschaften habe ich regelmäßig gewonnen.
Unwahr.
Unwahr, das stimmt. Ich bemühe mich immer noch, die Züge des Schachspiels zu erlernen. Mir fehlt es oft an Sparringpartnern dafür. Da komme ich nicht regelmäßig zum Spielen. Die nächste Frage passt vielleicht zum Titel Ihres Podcasts. Wenn ich Gäste bekomme, die nicht aus Österreich sind, serviere ich Ihnen immer Kernöl über Vanilleeis?
Das ist sicher wahr.
Das ist tatsächlich wahr in 90% der Fälle. Jeder Gast bekommt jedenfalls Kernöl zum Kosten und nimmt dann auch meistens immer ein Fläschchen mit nach Hause. Und die ganz besonderen Freunde bekommen auch das Vanilleeis. Die nächste Frage ist, Deutsch ist für mich Erstsprache, aber das Geld zähle ich natürlich nur auf Russisch.
Das ist unwahr.
Stimmt, das ist unwahr. Deutsch ist tatsächlich nicht meine Erstsprache. Russisch ist meine Erstsprache und das Geld zähle ich aber auf Deutsch meistens. Also genau umgedreht. Und die nächste Frage. Als ich nach Graz kam, war ich überrascht, wie klein die Stadt ist.
Ich glaube, das ist wahr.
Das ist halb wahr und zwar aus folgendem Grund. Ich bin von der Stadt Graz wirklich wahnsinnig begeistert und als ich hierher gekommen bin, hat mich sehr positiv überrascht, dass in der Stadt Graz, obwohl die Stadt verhältnismäßig klein ist, also ich bin aus Deutschland und da gibt es sehr, sehr viele Städte dieser Größenordnung, hat Graz aber eine unglaubliche Dichte an Kreativität, Unternehmertum, Vereinen, ganz vielen Menschen, die sehr, sehr viel tun, sehr viele Projekte umsetzen und das Angebot, das es in Graz gibt, trotz der verhältnismäßigen kleineren Größe, ist unglaublich. Also das ist auch etwas, das Graz sehr lebenswert macht, aus meiner Sicht.
Okay, da sind wir ja schon fast im Thema unseres Gesprächs. Wir machen jetzt noch einmal einen kleinen Schritt zur Seite, damit es nicht so einseitig bleibt mit dem Wahr oder Unwahr. Kommt jetzt die Fragerunde, wo ich frage, Wahr oder Unwahr.
Oh, da bin ich schon gespannt.
Mein erster Berufswunsch war Schauspieler.
Das ist wahr.
Nicht wirklich.
Nicht wirklich.
Ich habe in meiner Gymnasialzeit tatsächlich gerne Theater gespielt und nachher als Student auch noch. Aber das war immer Hobby. Das war nie das, was ich beruflich machen wollte. Nächste Frage. Ich war noch nie in Rom.
Das ist nicht wahr.
Es ist wahr. Es ist wahr. Rom, einer der wichtigsten Pilgerorte der Christenheit. Ich war noch nie dort.
Ich war schon dreimal in Rom. Ich glaube, das ist die europäische Hauptstadt, die ich am häufigsten besucht habe, außer in den Ländern, in denen ich gelebt habe. Und ich bin so verliebt in diese Stadt. Die ist wirklich fantastisch. Also hoffentlich kommt es bald zu einem Besuch.
Ja. Okay. Als Gymnasiast habe ich bei einer Wanderung mit dem aktuellen Staatspräsidenten Rumäniens in einem Zweimannzelt geschlafen.
Das ist wahr.
Ich weiß es nicht mehr. Wir sind gemeinsam gewandert und ich glaube, es hat im Zuge dieser Wanderung eine oder zwei Nächte gegeben, wo wir einmal Plätze so getauscht haben, dass ich mit ihm im gleichen Zelt war, aber ich weiß es nicht mehr wirklich.
Das klingt sehr skurril, aber eine lustige Geschichte.
Ja. Deutsch ist für mich Erstsprache, Geld zähle ich aber auf Rumänisch.
Das ist wahr.
Das ist nicht wahr.
Ist es bei Ihnen auch genau andersrum?
Deutsch ist tatsächlich meine Erstsprache. Mhm. Und Geld zähle ich nie auf Rumänisch. Auch wenn ich in Rumänien bin, zähle ich nicht auf Rumänisch das Geld, sondern immer auf Deutsch. Habe ich mein Leben lang immer so gemacht. Okay. Aber kommen wir zurück. Sie haben erzählt von Graz als einer Stadt mit verhältnismäßig sehr viel Angebot, sehr großer Lebendigkeit. Welche sind die Bereiche, in denen Sie das am ehesten erleben?
Also aktuell erlebe ich das in meinem beruflichen Umfeld sehr stark. Ich arbeite für die Stadt Graz, auch direkt für den Bürgermeister der Stadt Graz, Siegfried Nagel. Und mein Tätigkeitsbereich umfasst Wirtschaft, internationale Beziehungen und Tourismus. Als Referentin des Bürgermeisters bin ich natürlich täglich mit ganz vielen unterschiedlichsten Projekten konfrontiert, mit Personen, die mir neue Ideen vorschlagen, muss aber auch mit den Mitarbeitern aus der Stadt selbst an Projekten arbeiten, um die Stadt noch schöner, lebenswerter, aktiver zu machen. Und was ich erlebe, ist, dass wir in Graz eine sehr ausgeprägte Startup-Landschaft haben, zum Beispiel ganz viele junge Frauen und Männer, nicht nur junge, aber viele junge, weil wir natürlich die Universitäten haben, die sich trauen, mit einer Idee nicht nur sozusagen als Hobby dieser Idee nachzugehen, sondern daraus auch eine Firma zu entwickeln und sich zu überlegen, wie können sie ihr Potenzial auch wirtschaftlich anwenden. Ich glaube, da profitiert Graz vor allem eben von den vielen Universitäten. Wir haben ja über 60.000 Studierende, was bei der Größe der Stadt eine enorme Quote ist. Und das spürt man im Alltäglichen. Das ist eine sehr kreative, aktive, mobile Stadt. Und mein Gefühl ist auch, dass wir dort in den nächsten Jahren uns auch sehr stark in Bereiche entwickeln werden, die auch die Gesellschaft positiv nach vorne bringen und wandeln werden, seien es Themen im Bereich der Ökologie, grüne Technologien. Da ist Graz einer der Vorreiter bei Geschäftsideen, die dabei helfen, unseren Planeten etwas klimafreundlicher zu machen, aber auch bei vielen Geschäftsideen, die im gesellschaftlichen Bereich sind, gesellschaftliche Fragestellungen und Probleme lösen.
Okay, darf ich ein bisschen einhaken hier? Sie haben die vielen Studierenden erwähnt, die sind spürbar in der Stadt. Ich mache immer dann gleich einmal die Querverbindung zu meinem Arbeitsbereich als Vertreter der Evangelischen Kirche in der Steiermark herüber. Ich spüre das auch in dieser Stadt. Und nehme gleichzeitig wahr, dass wir als Kirche gerade an dieses Milieu, an diese Gruppe Menschen nicht wirklich herankommen. Wir haben da wahrscheinlich nicht die passenden Angebote dafür. Wir haben Schwierigkeiten, uns als Gesprächspartner für sie zu positionieren. Was mich jetzt aber als nächstes interessiert, ist, von den Studierenden zu den Startups. Wie ist es? Sind das dann auch sehr stark Leute, die von auswärts kommen, also internationale Studierende, die sich dann in Graz an einem Startup beteiligen, also irgendwie nach dem Studium oder während des Studiums in die Wirtschaft hineingehen und möglicherweise dann länger hier bleiben. Ist das so oder sind es dann doch hauptsächlich die Steirer, die hier Startups machen?
Da kann ich Ihnen keine wirklich verlässliche Aussage geben. Mein Gefühl sagt mir, dass die internationalen Studierenden, wenn sie mit dem Erasmus-Programm beispielsweise nach Graz kommen, auch wieder zurück in ihr Heimatland gehen, weil sie das Studium erst beenden möchten. Und wir als Stadt machen uns natürlich auch Gedanken, wie können wir das Potenzial doch auch in der Stadt halten und sie dazu zu bewegen, in die Steiermark und nach Graz zurückzukehren. Das heißt, die Absolventen sind zum großen Teil Studierende, die zumindest in der Steiermark und in Graz aufgewachsen sind. Mhm. Viele natürlich trotzdem auch mit einem Migrationshintergrund, ganz klar.
Ja, Sie haben ja in Ihrer Biografie das ganz stark, die Begegnung unterschiedlicher Kulturen. Wo sind Sie geboren?
Ja, ich habe einen sehr, sehr, sehr breiten Migrationshintergrund. Ich bin in Usbekistan geboren, in der Nähe der Hauptstadt Taschkent. Bin dann mit meinen Eltern im Kindesalter nach Weißrussland, nach Minsk gezogen. Und bin dann wiederum mit 9 Jahren nach Deutschland umgezogen. Also diese Liebe für verschiedenste Kulturen und Sprachen war mir sozusagen fast in die Wiege gelegt. Ich habe auch meine Großeltern, alle 4 sind aus 4 verschiedenen Ländern oder Nationen und haben auch alle selbst einen Migrationshintergrund und haben sich dann eben in dem Land Usbekistan zusammengefunden. Das war damals ein Melting Pot, könnte man sagen. Und so hat mich auch der Weg nach Graz letztendlich geführt, denn ich habe dann Sprachen studiert, ich habe Englisch studiert an der Universität, habe in den USA ein Auslandssemester gemacht und dort meinen jetzigen Lebenspartner kennengelernt. Und der war eben ein Steirer und deswegen bin ich jetzt hier. Insofern haben die Kulturen mich hierher gebracht.
Genau. Wir haben da so ein Wort der Bibel, das sagt, Gottes Wege sind wunderbar. Ja, da haben Sie einiges davon mitbekommen. Meine Frage an Sie ist, Sie sind im Alter von 9 Jahren dann nach Hessen gekommen. Für mich klingt das ja schon fast am exotischsten von den ganzen Stationen, die Sie da aufgezählt
haben. Das habe ich so noch nie gehört.
Na, Frage, in Hessen haben Sie erstmalig Kontakt zur evangelischen Kirche? Sie merken, ich suche wieder nach der Querverbindung herüber. Mhm. Haben Sie erstmalig bewusst Kontakt zur evangelischen Kirche gehabt oder gab es da vorher schon was?
Nein, das war tatsächlich in Hessen das erste Mal, denn die Kirche in Russland und in den sowjetischen Ländern ist ja russisch-orthodox. Wobei auch zu der Zeit das Ganze nicht so stark gesellschaftlich gelebt wurde. Ich bin dann nach Hessen mit 9 Jahren gekommen und Hessen ist natürlich ein protestantisches Land. Dort habe ich, glaube ich, die erste Begegnung war tatsächlich in der Schule. Also man hatte natürlich dort auch Religionsunterricht. Und der Schwerpunkt im Religionsunterricht lag in der protestantischen Glaubenslehre, evangelischer Unterricht. Und mein gesamter Freundeskreis war natürlich in Deutschland sozialisiert mit dem protestantischen Glauben in der evangelischen Kirche. Und so nahm das seinen Lauf. Ich habe dann, ich glaube, mit 13 oder 14 ist das dann so, dass alle Klassenkameraden gemeinschaftlich mehr oder weniger zum Konfirmationsunterricht gehen und sich dafür anmelden. Und ich stand in dem Moment vor der Frage, ist das auch etwas für mich? Ja, und das habe ich mir dann tatsächlich so beantwortet, dass ich gesagt habe, ich wohne in dieser Gesellschaft, das ist Teil dieser Gesellschaft, ich möchte das auch ausprobieren. Ich möchte mehr darüber erfahren. Und so habe ich mich dort angemeldet.
Also Sie haben teilgenommen am evangelischen Konfirmandenprogramm.
Genau.
So, sind dann aber nicht zur Konfirmation gegangen.
Genau, so war
ist das. Ja auch, ist mhm. ja auch, ja, nur dass ich das richtig verstehe. Für mich ist nämlich die wichtigere Frage nicht die, sind Sie zur Konfirmation gegangen oder nicht, sondern gibt es Dinge, die irgendwie ihr Weltbild oder ihr Menschenbild oder ihr soziales ihre sozialen Kontakte oder so nachhaltig geprägt haben? Gibt es irgendwas, was so nachschwingt aus dieser Zeit, oder war das so ein
Durchlauf? Also ich muss tatsächlich sagen, die Zeit ist für mich wirklich sehr prägend gewesen, und das lag in der Retrospektive sicherlich an der Person selbst, die diesen Konfirmandenunterricht, dieses Programm gemacht hat. Das war der Pfarrer Wolfgang Krieb. Also ich erinnere mich noch sehr gut an den Namen, und auch wenn wir uns sehr, sehr lange nicht gesehen haben, habe ich noch viele Jahre nach diesem Programm noch eine freundschaftliche Bekanntschaft, Beziehung mit ihm gepflegt, weil er jemand war, der sich sehr stark für junge Menschen engagiert hat. Also er hatte wirklich eine Freude, mit uns dieses Programm zu gestalten, war sehr engagiert, sehr aktiv und hat uns Kindern oder jungen Menschen damals, glaube ich, auch sehr viel Selbstbewusstsein vermittelt, weil er uns viele Dinge ausprobieren ließ, angefangen von Theaterstücken, die wir dort gespielt haben, über so eine Art Diskutierclub, den er dort mit uns eingeführt hat, und man hatte immer das Gefühl, sehr ernst genommen zu werden, auch in diesem jungen Kindesalter von einem Erwachsenen. Das gibt einem viel Selbstbewusstsein in dem Moment. Und er hat auch versucht, das, was er uns sagen wollte, also auch die religiösen Lehren, uns so zu verpacken, dass wir damit in unserer Lebenswelt etwas anfangen konnten. Ein Beispiel dazu: ich weiß nicht, ob die restliche Kirchengemeinschaft das so lustig fand, aber für uns war das beispielsweise sehr schön, dass er einmal bei einem Gottesdienst eine Predigt gehalten hat, und da ging es um Familien und Zusammenhalt in Familien, und er hat das anhand von der Simpsons-Familie, dieser bekannten Fernsehfamilie, versucht zu erklären. Und das war für uns Kinder damals wirklich sehr spannend, und wir haben uns abgeholt gefühlt.
Okay. An dieser Stelle, falls Sie, lieber Kollege Wolfgang Grieb, diesen Podcast irgendwo auf dieser Welt hören, ich leiste Abbitte für meine ketzerische Aussage bezüglich Hessen. Ich bin der Meinung, Sie können sehr dankbar und auch sehr stolz sein, dass das, was Sie gemacht haben, so lange nachklingt. Hessen, mhm. Also da gab es einen starken Kontakt einmal zur evangelischen Kirche, was Ihnen offensichtlich für den weiteren Lebensweg dann durchaus auch etwas gebracht hat. Ich überspringe jetzt Amerika, obwohl das mich sehr interessieren würde, und komme zurück nach Graz. Wir haben hier in Graz ja auch eine Vielfalt von christlichen Konfessionen, aber auch von Religionen. Sie arbeiten bei der Stadt, und ich möchte Sie einfach so fragen, aus Ihrem Blickwinkel, wie nehmen Sie das wahr? Sind Religionen in Graz, aber auch sonst, was Sie so erlebt haben, eher Teil des Problems oder Teil der Lösung, wenn es um, ja, weiß ich, gesellschaftliche Auseinandersetzungen geht? Mhm.
Also von meiner Überzeugung heraus muss ich einfach sagen, Religionen müssen Teil der Lösung sein. Religionen sind nach wie vor sehr große Orientierungspfeiler für viele Menschen und geben auch Halt und geben auch gewisse Lebensansichten natürlich an ihre Gemeinschaft weiter. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass die Religionen miteinander sprechen. Ich hoffe sehr, dass wir, es hat natürlich eine Zeit der Abgrenzung und der Konkurrenz gegeben und da wollten sich und vielleicht auch nach wie vor viele Religionen so positionieren, dass sie sozusagen die einzigen für ihre Glaubensgemeinschaft sind. Ich denke, wenn man das aber von den sozialen Aspekten her betrachtet, auf die Gesellschaft übertragen, sind Kirchen und Religionen Vermittler. Ja, sie erklären auch zu einem großen Teil die Welt oder unterstützen bei den Welterklärungen. Und es ist notwendig aus meiner Sicht, dass dort der Diskurs miteinander stattfindet und natürlich mit immer ergebnisoffen. Ich glaube, es ist sehr bereichernd, wenn Kirchen zusammenkommen und sich überlegen, wie können wir die gesamte menschliche Gemeinschaft eigentlich auf ein höheres Level bringen, ja, und das gar nicht im spirituellen, sondern auch im gesellschaftlichen Kontext.
Ja, Sie haben jetzt im letzten Satz genau die zwei Pole angesprochen. Das Gesellschaftliche ist für uns als Christenheit, also als Religion einmal wichtig, als einzelne Konfession innerhalb der Christenheit auch, der Dialog der Religionen und der Konfessionen. Da kann man eigene Formate damit füllen. Für mich ist aber jetzt die Frage an Sie auch, außer diesem Blick auf das Allgemeine, ja, wie ist es als Einzelperson, ist Glaube, Spiritualität, Religion, ja, für viele Menschen der heutigen Zeit eher etwas, was so bei Gelegenheit wahrgenommen wird. Es gibt so einzelne Punkte, wo es einem wichtig ist, dass es dieses Fenster zum Himmel gibt, sage ich jetzt einmal. Ja. Sie sind ja religiös nicht vorgeprägt. Ja. Da würde es mich ganz besonders interessieren, was sind solche Momente jetzt für Sie, wo Sie sagen, das ist so ein Moment, wo ich eine Kirche bei Gelegenheit ganz gerne habe.
In der Frage ist so viel verpackt. Ich antworte mal auf den letzten Aspekt. Also Kirche bei Gelegenheit ist für mich wahrscheinlich am stärksten zu Weihnachten spürbar. Okay. Also ich glaube, dort haben wir immer noch, in meinem Umfeld wird dort eben diese christliche Tradition noch am stärksten gelebt und zu Jahresende hat man doch dann immer das Bedürfnis, etwas, das Jahr Revue passieren zu lassen, nachzudenken darüber, was ist gut gelaufen und was nicht und wo möchte man in Zukunft hin. Und ich glaube, diese Besinnung in sich hinein, aber auch vielleicht, wie sehe ich die Welt, wie hat sich das letzte Jahr beispielsweise politisch entwickelt. Diese Besinnung, Reflexion passt, glaube ich, sehr gut auch mit den christlichen Traditionen zusammen. Auch das Zusammenkommen der Familien sind so Aspekte, die ich auch immer wieder einfach mit dem christlichen Glauben konnotiere. Und da unterscheiden sich ja die, also in den Zeremonien vielleicht, aber in dem Grundgedanken unterscheiden sich die verschiedenen christlichen Glaubensrichtungen ja nicht so sehr.
So ist es. Weil Sie sagen, dieser Aspekt, da gibt es so etwas wie eine Sogwirkung, so ein Sammelgefäß für Familie dann. Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Sie haben so geschildert, wie Ihre Familie, Ursprungsfamilien so aus vier Himmelsrichtungen in Usbekistan einmal zusammengefunden haben. Gibt es heute noch Punkte, wo Ihre Herkunftsfamilie Sammelpunkte hat?
Das wird ehrlicherweise immer schwieriger, auch weil Großeltern teilweise auch schon verstorben sind und wir eben nicht mehr so häufig als Großfamilie zusammenkommen. Für mich war es die letzten Jahre immer ein logistischer Akt zu versuchen, Weihnachten oder die Zeit um Weihnachten zu herum sowohl in Österreich als auch in Deutschland zu verbringen. Das ist oftmals gelungen. Mittlerweile setze ich da eher darauf, Qualität vor Quantität und versuche eher wirklich ruhige Tage zu verbringen, das vielleicht auch ein bisschen abzuwechseln von Jahr zu Jahr. Und das ist, liegt aber auch einfach daran, dass die Familien so verstreut sind, sind für mich die Zeiten mit der Kernfamilie wirklich sehr wichtig geworden.
Okay. Graz ist ja Ihr Spezialgebiet.
Ja, mittlerweile.
Ja, Graz versteht sich unter anderem als eine Stadt der Ökumene. Sie sind ja eher eine Frau der Ökonomie. Aber Stadt der Ökumene, da ist in Graz für Österreich auch sehr viel passiert in der Vergangenheit. Und wir, weil das kam in unserem Gespräch vor ein paar Minuten schon von Ihrer Seite, wie wichtig das ist, dass man im Gespräch jetzt nicht als der alleinige Besitzer der Wahrheit auftritt, sondern dass man miteinander im Gespräch schaut, was sind die Fragen, die uns herausfordern und wie finden wir gemeinsame Antworten. Ökumene versteht sich ja so, dass es so etwas ist wie eine Symphonie, Mehrstimmigkeit, und wo man so die jeweils eigene Stimme manchmal mit summt, manchmal mit brummt und ab und zu tritt man auch als Solist auf. Gibt es gerade aufgrund Ihrer Konfirmandinnenzeit, gibt es da etwas, wo Sie sagen, das würde der evangelischen Kirche in Graz gut anstehen, wenn das zu hören wäre, jetzt von der evangelischen Stimme in Graz vorgetragen? Was wären da so Dinge?
Das hat wahrscheinlich keinen Bezug zu meiner Konfirmandenzeit, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, der zu Graz an sich auch passen würde. Ich würde mich freuen, wenn die Kirchen noch deutlicher und bewusster das Thema Menschenrechte thematisieren würden. Die Stadt Graz ist ja auch Stadt der Menschenrechte. Und ich glaube, dass die Kirchen nach wie vor einfach eine sehr wichtige moralische Instanz für viele Menschen sind. Gerade die protestantische Kirche hat sich ja auch stark im Einklang mit dem Humanismus und mit der Aufklärung in Europa zu dem entwickelt, was sie heute ist. Das ist auch aus meiner Sicht eine große Stärke der evangelischen Kirche und auch ein Anziehungspunkt für mich persönlich. Vielleicht auch für viele andere junge Menschen. Ich zähle mich jetzt auch noch zu der jüngeren Generation dazu, weil man heutzutage durch die absolute Verfügbarkeit von Informationen und Medien selbst viele Informationen bekommt, sie aber vielleicht nicht immer einordnen kann. Und da braucht es Autoritäten im positiven Sinne, die vielleicht auch erklären, wo soll sich die Welt hinentwickeln. Und da glaube ich wirklich, dass gerade die evangelische Kirche mit Nachdruck das Thema der Menschlichkeit, Mitmenschlichkeit und der Verantwortung für andere Menschen, auch die Verantwortung fürs eigene Handeln betonen sollte. Ja, also es gibt ja auch den Satz, die Freiheit eines jeden hört dort auf, wo ich die Freiheit eines anderen beschneide. Und Kirchen sind per Definition auch international. Wenn man diese Aspekte alle zusammenführt, glaube ich, hat man eine große Chance, wirklich mit im Hinblick auf eine Weltgemeinschaft und das Thema Menschenrechte bei uns zu stärken. Ich würde das für sehr notwendig halten.
Von der Stadt Graz zur Weltgemeinschaft, von der Weltgemeinschaft zum der Welt im Kleinen in Graz. Sie haben uns da schon etwas Schönes ins Stammbuch geschrieben jetzt mit Menschenrechte. Und damit, dass wir eben die Freiheit, die wir als eine Freiheit der Kinder Gottes verstehen, Freiheit in Liebe und Verantwortung, ja, das sind für uns tatsächlich große Themen, und dass wir das in diesem großen Themenkreis Menschenrechte mehr noch zum Schwingen und zum Klingen bringen, nehme ich gerne mit. Ich danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Es hat viel Spaß gemacht.
Und ich danke allen, die bisher zugehört haben und wünsche, bleiben Sie fröhlich und gesund. Nehmen Sie mit. Ihre Kirche ist neugierig auf Sie. Bleiben Sie neugierig auf uns und unseren nächsten Podcast. Wiederhören.